Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode und bei einem neuen Format. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was der Titel denn soll. Monatsrückblick August 2024. Ja, ich möchte euch ein neues Format präsentieren. Den Monat zurückblicken. Was hat es an interessanten Neuerungen, News oder Fakten gegeben rund um das Thema Unternehmertum allgemein, digitales Business, Marketing, produktives Arbeiten. Auch Tools können mal dabei sein. Also in unterschiedlicher Art und Weise. Heute habe ich euch 5 Kategorien mitgebracht. Das heißt, ich versuche die News oder die Artikel quasi in Kategorien zu packen und euch kurz und knackig zusammenzufassen. Möchtet ihr dann weitergehende Informationen euch einholen, gibt es auch alle Links in den Shownotes. Also dann könnt ihr das Ganze auch nochmal in Ruhe selbst lesen. So, anfangen möchte ich mit der Kategorie KI, künstliche Intelligenz. Und ich habe einen Artikel gefunden in der digitalen Welt, wo es heißt, dass Generative KI als Produktivitäts- und Effizienzbooster fungieren kann. Und ich habe da zuletzt auch einige Artikel drüber gelesen, habe selbst auch sehr viel Gedanken mir gemacht, bin da auch sehr tief in dem Thema mittlerweile drin. Und viele sprechen ja bei KI von ChatGPT, der Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz Text zu verfassen. Ja, das ist mit Sicherheit ein Gamechanger gewesen, aber KI kann noch viel mehr. Beispielsweise die Bearbeitung von Support-Anfragen, die Erstellung von Berichten oder die Durchführung von Datenanalysen. Mit Generative AI werden auch repetitive Aufgaben zum Teil automatisiert und das zahlt sich in erheblichem Umfang mit einer Effizienzsteigerung aus. Das heißt also, gerade das Thema Automatisierung, auch Organisationen profitieren dadurch von verkürzten Bearbeitungszeiten, was sich auf Kundenzufriedenheit auswirkt, wenn ich das Ganze aus dem Support-Thema sehe. Aber auch insgesamt geht es um Prozesse, maschinelles Learning, natürliche Sprache oder das natürliche Sprachverständnis bis hin zur KI-basierten Suche ist alles quasi möglich und der nächste Schritt. Und ein ganz interessanter Artikel, den ihr euch einfach mal anschauen solltet. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Heutzutage ist es wichtiger denn je, mehr Effizienz in sein Online-Marketing zu bekommen und gezielt Sichtbarkeit für die relevante Zielgruppe aufzubauen. Mit den richtigen Textinhalten auf deiner Webseite kannst du das schaffen. PageRangers bietet mit der Content Suite ein Texttool, mit dem du gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen kannst. Analysiere die Wünsche und Erwartungen deiner Zielgruppe, kombiniere SEO-Analysen mit KI und baue wirklich exzellente Inhalte, die sich von Mainstream-KI-Texten differenzieren. Eine neue Funktion ist beispielsweise die Möglichkeit, auf Basis verschiedener Analysen und künstlicher Intelligenz ein Inhaltsverzeichnis aufzubauen, das die Basis für deine finale Texterstellung darstellt. Du kannst in jeder Phase der Texterstellung auch auf praxiserprobte KI-Templates zurückgreifen, benötigst keine Prompt-Erfahrung und kannst so iterativ die besten Inhalte bauen, die deine Zielgruppe erwartet. Also von der Recherche, Themenfindung bis hin zur Texterstellung und Erfolgsmessung kannst du alles in der Content Suite umsetzen. Teste kostenlos und völlig unverbindlich die Content Suite unter digitales-unternehmertum.de/content. Viel Spaß! Der zweite Artikel ist im Manager-Magazin, habe ich den gefunden, KI in der Industrie und warum es jetzt der richtige Zeitpunkt ist für Pioniere. Und ich fand es ein total tolles Beispiel, was zeigt, in welcher Ausprägung KI heutzutage eingesetzt werden kann. Deer & Company beschäftigt sich mit, oder ist ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, die Arbeit in der Landwirtschaft grundsätzlich zu vereinfachen. Und ich finde ein ganz tolles Beispiel dort aufgeführt, und zwar nennt sich das System See and Spray. Ein automatisierter Unkrautvernichter verfügt über einen selbstfahrenden, gut 36 Meter langen Ausleger aus Kohlefaser, bestückt mit 36 Kameras, die pro Sekunde knapp 200 Quadratmeter scannen können. Das Tolle an dem System ist, mit 10 Bildverarbeitungseinheiten ist es ausgestattet, die pro Sekunde fast 4 GB an Daten verarbeiten kann. Und zudem nutzt es eben auch künstliche Intelligenz, Deep Learning, um die Nutzpflanzen von Unkraut zu unterscheiden. Sobald ein Unkraut erkannt ist, erhält das System den Befehl, es zu besprühen und so zu bekämpfen. Die Maschine fährt dann ohne anzuhalten mit den etwa 20 Kilometern pro Stunde über das Feld. Handarbeit wäre hier im Vergleich zu See and Spray wesentlich teurer, zeitaufwendiger und auch weniger präzise. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man KI kombiniert mit Hardware in den verschiedensten Bereichen, wir hatten es ja eben schon mal, was Prozesse angeht, sehr schön einsetzen kann. Eine weitere News: Apple und Nvidia prüfen offenbar den Einstieg bei OpenAI. Das hat sich hier und da schon mal angedeutet. Apple und Nvidia, der Chiphersteller, wollen scheinbar bei dem ChatGPT-Unternehmen, also OpenAI, einsteigen. Der Softwarekonzern Microsoft ist ja bereits mit über 10 Milliarden in dem KI-Unternehmen investiert, aber ist nicht mehr bereit, die ausschließliche Finanzierungsrunde, die notwendig wird, zu stemmen. Und mehrere US-Medien berichten nun, dass auch Apple eben und Nvidia interessiert sein könnten, hier ebenfalls einzusteigen. Bei Apple macht es durchaus Sinn. Man hat zwar mit Apple Intelligence, was ebenfalls auf OpenAI basiert, ein System jetzt angekündigt, aber man ist mit Sicherheit noch nicht so weit wie OpenAI oder wie die GPT-Modelle, die hinter OpenAI stecken. Und es wäre die logische Konsequenz zu sagen, auf dieses Wissen aufzusatteln beziehungsweise das auch für die künftige Produktentwicklung ebenfalls mit zu verwenden. Also ein ganz spannender Artikel im Manager-Magazin zu dem Thema, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Dann kommen wir zu der Kategorie E-Commerce. Rewe verbündet sich strategisch mit Lieferando. Und das ist ein ganz spannender Move. Ihr habt vielleicht mitbekommen, Gorillas und Getir haben sich ja aus Deutschland zurückgezogen. Und gerade so das Thema Quick-Commerce ist hier kurzweilig gehypt gewesen, aber hat im Nachgang doch eher dazu geführt, dass man das doch nicht irgendwie profitabel in Deutschland umsetzen kann. Beide Unternehmen waren Milliarden finanziert, aber die Unternehmen haben sich aus Deutschland mittlerweile zurückgezogen. Kein frisches Kapital ist in Sicht. Und jetzt kommt Rewe und verbindet sich genau in diesem Bereich mit Lieferando. Mehr als 3000 Produkte der Supermarktkette kann man jetzt über Lieferando bestellen. Eigentlich ein sehr schlauer Move, die Lieferkette von Lieferando, das Liefernetz deutschlandweit zu nutzen, um eben im Quick-Commerce die eigenen Produkte schneller und ohne eigene Flotte, zumindest in den großen Städten, entsprechend zu den Kunden bringen zu können. In mehr als 40 Städten will Rewe nun ausliefern und dazu zählen Metropolen wie Berlin, Köln, München, Hamburg, aber auch kleinere Städte wie Oldenburg, Bottrop, Krefeld oder Kiel. Und zugestellt wird montags bis samstags 7.30 Uhr bis 23.30 Uhr, also auch für all jene, die halt auch arbeitend noch sind, um diese Uhrzeit, beziehungsweise nach 19 Uhr kann man hier locker noch entsprechend bestellen. Ab einem Bestellwert von 69 Euro ist die Lieferung kostenlos. Also auch das gilt es zu beobachten, wie sich dieses Thema Quick-Commerce, wie man so schön sagt, weiterentwickelt. Kommen wir zur nächsten Kategorie Studien. Ich habe hier eine Studie gefunden beim Business Punk. Die URL findet ihr wie immer in den Shownotes. Der HR Insights Report von Personio hat 7000 Arbeitnehmende und 3500 Personalverantwortliche aus europäischen Unternehmen mit bis zu 2000 Angestellten befragt. Und das Ergebnis ist, ja, müsst ihr selbst einordnen, fast die Hälfte der Arbeitnehmenden plant einen Jobwechsel, wenn die Wirtschaft sich erholt hat. Was bedeutet das? Wir sprechen immer von Work-Life-Balance, man muss die entsprechende Passion haben, den Sinn hinter seiner Arbeit haben und jetzt diese Studie. Und 48% der Arbeitnehmenden planen, sich in den nächsten 12 Monaten nach einem neuen Job umzusehen. Interessanterweise haben hier wirtschaftliche Unsicherheiten in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass viele Arbeitnehmende in ihren aktuellen Jobs verharrten. Kein Wunder, ja, die Angst war da, die Rezession war da, Inflation, Unsicherheit, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, trotz Fachkräftemangel. Und aber dieses Verharren scheint ein Ende zu haben, laut der Studie. Denn seit Anfang 2024 gab es so einen kleinen Move. Und zwar hat das unterschiedliche Gründe. Zum einen die Aussicht auf Zinssenkungen, auf eine damit vielleicht auch stabilere Wirtschaft wieder, können sich immer mehr eine Kündigung vorstellen. 48% der Befragten erwarten, dass die Arbeitgeber erwarten, dass die Mitarbeiterfluktuation in den nächsten 12 Monaten zunehmen wird. Da ist es für Unternehmen ein ganz wichtiger Schritt, nicht nur auf das Recruiting zu setzen, sondern auch auf Mitarbeiterbindung, die Zufriedenheit und Motivation der Teams, der eigenen Belegschaft hochzuhalten, diese zu steigern, sind wichtigere Aufgaben denn je für Unternehmen. Denn ungeachtet dessen, der Fachkräftemangel bleibt und wenn jetzt dann auch noch größere Fluktuationen anstehen, ist das natürlich für den Großteil der Wirtschaft nicht sonderlich zielführend. Und das ist ein ganz spannender Artikel, den solltet ihr euch mal durchlesen, wenn ihr da weiterführende Informationen zur Studie erhalten wollt. Dann gibt es eine dritte Studie, die ich gefunden habe. Die Generation Z meldet sich fast doppelt so oft krank wie Babyboomer. Ich weiß, das Thema wird total kontrovers diskutiert. Die einen sagen, es gibt keinen Unterschied zur Gen Z. Die anderen sagen, den gibt es sehr wohl. Ich finde es eine interessante Studie von Frost und Sullivan, die aufgedeckt hat, dass die Gen Z fast doppelt so oft krankgeschrieben sind wie ihre älteren Kollegen aus der Baby-Boomer-Generation. Also die Gen Z, das hat die Studie ergeben, nimmt im Durchschnitt 14,3 Krankheitstage pro Jahr, während die Babyboomer nur 8,9 Tage in Anspruch nehmen. Was sind die Gründe? Die sind hier ebenfalls aufgeführt, möchte ich kurz mit euch besprechen. Zum einen wurde angegeben, dass die jüngeren Arbeitnehmer ein Gefühl der Berechtigung empfinden, so wurde es dargestellt, wenn es um Krankmeldungen angeht. Die ältere Belegschaft denkt, ja, ich habe Anspruch auf diese Krankheitstage, aber ich bin nicht krank, also nehme ich sie nicht. Dann gibt es eine generelle Haltung der jüngeren Generation Z, die ihre Rechte eben stärker einfordert. Ein weiterer Aspekt ist, dass jüngere Arbeitnehmer mehr Wert auf die Work-Life-Balance legen und auf die mentale Gesundheit. Sie sind also besser darin, das kann man jetzt auslegen, das eine ist schlechter oder besser, wenn man es positiv sieht, sind sie besser darin, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und eher Krankheitstage in Anspruch zu nehmen, auch eben für die mentale Erholung. Andere würden jetzt sagen, das ist nicht notwendig und die jüngere Generation ist eben zu schnell krank. Ein weiterer Aspekt, ältere Arbeitnehmer, insbesondere Gen X oder auch die Babyboomer, haben oft eine traditionellere Sicht auf die Arbeitsethik. Sie fühlen sich eher verpflichtet, auch bei Krankheit zu haben, weil sie tief verwurzelte Überzeugungen über Pflicht, Produktivität haben. Ja, und das führt natürlich dazu, dass auch zum Teil eine etwas stärkere Loyalität ihnen bestätigt wird gegenüber den Arbeitgebern, die eben jünger sind und eher davon abgehalten werden, ja, sich krank zu melden. Jetzt ist das auf der einen Seite das Ergebnis der Studie, auf der anderen Seite muss man natürlich auch Studien hinterfragen, ist das wirklich so oder ja, wie kamen diese Ergebnisse zusammen? Ein Phänomen, was ebenfalls als weiteren Punkt hinzugezogen wurde, ist das Presentism, also bei dem Mitarbeiter trotz Krankheit zur Arbeit zu erscheinen. Das kann genauso schädlich sein wie die Abwesenheit, da es die Produktivität genauso beeinträchtigt und die Genesung auch verzögern kann. Also das Ignorieren einer Krankheit, sowohl psychisch als auch mental, sollte man nicht. Und es ist eine ganz spannende Studie, die ich einfach mal hier entsprechend erwähnen wollte. Dann gibt es eine Studie der KfW. Deutschland hinkt hinter der digitalen Technologiewelt hinterher. Und das sagt eben diese Studie, ob in der Forschung, bei Patenten, Investitionen, Deutschland liegt im digitalen Technologien hinter den großen Ländern zurück. Das warnt die Förderbank eben und es drohen größere Wohlstandsverluste. Also die Rückstände laut Studie beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, Patentanmeldungen zu digitalen Technologien sowie auch IT-Investitionen von Unternehmen. Deutschland benötigt einen langen Atem, um die Erforschung und Nutzung digitaler Technologien wieder zu forcieren und zu den führenden Ländern aufzuschließen. Das ist gar nicht so einfach und schaut euch den Artikel gerne mal an. Ich verlinke ihn, wie gesagt, sehr gerne. So, kommen wir zum nächsten Kategorie Fintechs. Ein ganz spannendes Thema, Konkurrenz für klassische Banken, Geldhäuser durch Neobanken. Ja, auch wenn die Euphorie rund um Fintechs sicherlich in den letzten Wochen, Jahren verflogen ist, schaffen dennoch mehr ja, sogenannte Digitalbanken ein profitables Wachstum. Und europaweit gibt es bereits 160 Millionen Kunden und Experten sehen durchaus einen Wendepunkt und auch eine Gefahr für klassische Banken. Europaweit zählt eben Bearing Point 2023 eben diese besagten 160 Kunden bei etwa 100 Neobanken, die ein Transaktionsvolumen von fast 5 Milliarden Euro verzeichnen. Die Nutzerzahl hat sich damit seit 2019 mehr als verfünffacht, heißt es in der Studie, die den gesamten europäischen Bankenmarkt analysiert hat. Und gerade die Digitalbanken sprechen vor allem jüngere Kunden an. Und laut Bearing Point sind es 40% der Nutzer von Neobanken, die jünger als 34 Jahre alt sind. Regional sind die Anbieter am stärksten in Irland verbreitet, wo 22% der Bevölkerung ein Konto bei einer Neobank haben, also sowas wie N24 beispielsweise, gefolgt dann von Spanien mit 17% und Deutschland mit 14%. Also auch das solltet ihr euch unbedingt mal angucken, ein ganz spannender Artikel, der ja klassische Banken durchaus in Alarmbereitschaft versetzen sollte und darüber nachdenklich machen sollte, wie man klassische Bank heute modern denken kann. Ich erlebe das selbst auch immer wieder. Ich bin sowohl privat als auch geschäftlich bei einer klassischen Bank in der Betreuung und was ich da an Serviceleistungen sehe, wie lange es manchmal dauert, was Reaktionszeiten sind, was Serviceleistungen angeht, was man automatisieren kann, was man digital umsetzen kann, aber noch nicht in der Umsetzung scheinbar stattfindet, was bei den klassischen Banken. Da steckt extrem viel Potenzial und ich finde es eine ganz spannende Branche, die sich in den nächsten Jahren doch extrem weiterentwickeln wird. Kommen wir zur nächsten Kategorie Unternehmensnews. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Bräuninger steht scheinbar vor dem Verkauf. Es liest sich irgendwie so in den Schildern der Schaufenster, dass alles reduziert ist, Sommerschlussverkauf, alles muss raus, nicht nur Klamotten der letzten Saison, sondern Es werden ganze Ladentische in den Kaufhäusern quasi zum reduzierten Preis angeboten. Und nachdem das KDW oder die KDW-Pleite rund um René Benko, ich hätte bald gesagt, schon gar nicht mehr so richtig in den Köpfen der Nutzer ist, steht jetzt Bräuniger zum Verkauf. Nach 143 Jahren einer der beliebtesten und traditionsreichsten Adressen für Luxus in Deutschland, kann man glaube ich so sagen. Und insgesamt wird die Eigentümerfamilie wohl ihre 13 Häuser, die es in Stuttgart, Düsseldorf, in vielen anderen Städten gibt, wohl veräußern wollen. Das heißt, ein Stück deutscher Kultur, der Versandhäuser beziehungsweise Kaufhäuser scheint zu Ende zu gehen. 2,5 Milliarden Euro ist das Preisschild und Deutschland war einmal das Land der Kaufhauskönige, wie der Herr Grupp von Trigema immer so schön sagt. Und die Gründer damals hatten ebenso geniale wie simple Ideen, den Marktplatz aus dem Mittelalter neu zu denken und einfach mal zu überdachen und mondänen Glanz quasi zog die Menschen an. Und jetzt hat sich die Welt verändert, ist moderner geworden. E-Commerce ist dazu gekommen, die Herausforderung, Offline- und die Online-Welt zu kombinieren. Und ich habe es gesagt, 140 Jahre Unternehmensgeschichte, 6.500 Mitarbeitende. Aber was man wohl sagen kann, dass es dem Unternehmen nicht so schlecht geht wie anderen Kaufhäusern, wie zum Beispiel einer Galeria, die ja jetzt zum erneuten Male nochmal umstrukturiert wurde. Insgesamt soll das Unternehmen im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet haben, immerhin 7% mehr als im Vorjahr. Und die Handelskette wird laut einem Bericht im SWR war es, auf einen Wert von rund 2 Milliarden Euro geschätzt. Es gibt bereits 31 Interessenten, auch große Gruppen aus Thailand, aber auch aus anderen Ländern und auch Immobilien gehören dazu. Also es bleibt spannend, wie es auch nach einer möglichen Übernahme weitergeht. Ob dann wirklich die Arbeitsplätze der 6.500 sichergestellt sind? Wenn ja, wie lange? Welche Umstrukturierungsmaßnahmen gibt es? Werden die Immobilien separat veräußert? Dann stellt sich wiederum die Frage, wie sieht das aus mit den Mieten? Einigt man sich da? Auch ein großes Problem bei Galeria gewesen, dass der Herr Benko die Immobilien überteuert vermietet hat. Also wie entwickelt sich das? Also es sind schon noch ein paar Fragezeichen. Ich habe zwei URLs dabei, einmal SWR und einmal vom Business Punk. Gibt es nochmal ergänzende Informationen zu dem Thema. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, in den USA oder ein US-Bundesgericht möchte Google zerschlagen. Ja, die Machtstellung ist selbst den US-Behörden zu groß. Und es geht darum, dass Google vorgeworfen wird, illegale Monopolbildung betrieben zu haben. Und im Mittelpunkt dieses Verfahrens stand, oder mit denen sich Google ja schon jahrelang quasi herumschlägt, mit dieser Konfrontation, ist die voreingestellte Suchmaschine, also Google, auf Apples iPhone. Betriebswirtschaftlich für Alphabet steht hier viel auf dem Spiel, muss man glaube ich nicht drum herum reden. Das Suchmaschinengeschäft wird von Google kontrolliert in vielen Ländern, 90% Marktanteil plus und damit auch ein Großteil des Werbegeschäftes, was eben in den Bereich der Suchmaschinen fließt. Allein im zweiten Quartal 24 machte Google rund 65 Milliarden Dollar Umsatz mit Online-Werbung. Nochmal im zweiten Quartal, nicht auf Jahresebene, sondern im zweiten Quartal. Und das entsprach mehr als 3/4 des Gesamtumsatzes des Alphabet-Konzerns, der ja quasi die Mutter von Google ist. Vor allem Google sorgt mit 30 Milliarden Dollar operativem Gewinn praktisch alleine für die Profitabilität des gesamten Konzerns. Wenn der jetzt in mehrere Bereiche gesplittet wird, dann bin ich mal sehr gespannt, wohin da die Reise geht, wie sowas aussehen könnte, welche Auswirkungen das auch auf internationaler Ebene haben würde. Den Artikel habe ich im Manager-Magazin gefunden, solltet ihr euch unbedingt auch mal anschauen. Dann für all jene, die es mitbekommen haben, FTI ist ja pleite, wird jetzt abgewickelt, Forderungen von 350.000 Gläubigern, ist also eine ganze Menge. Der Reiseveranstalter hat über 1 Milliarde Euro Schulden bei 350.000 Gläubigern, also eine enorme Zahl. 700 Beschäftigte verlieren ihren Job in Deutschland und es gibt aber auch wohl Verkaufsaussichten. Wie das genau aussehen wird, muss man sehen. Der Großteil waren bisher Pauschalreisende, etwa bis 2300 Hotels sowie Reisevermittler. Für die Pauschalreisen erhalten die Kunden Erstattungen vom deutschen Reisesicherungsfonds DRSF. Also wenn ihr betroffen seid, da könnt ihr das Geld geltend machen. Und der wurde damals eingerichtet nach der Insolvenz von Thomas Cook. Und also wenn da Forderungen noch da sind, einfach anmelden beziehungsweise dann die Hoffnung, dass das vom DRSF entschädigt wird. Ja, so, das soll es mal gewesen sein. Das waren so mal die wichtigsten News, Informationen, Studien, die im letzten Monat aus meiner Sicht berichtenswert waren. Im nächsten Monat gibt es eine neuerliche Episode rund um ja, das, was in dem Monat September so passiert ist an Kuriosem, an Wissenswertem, aber auch an Dingen, mit denen wir uns auch beschäftigen sollten, wenn wir im Unternehmertum, im digitalen Business oder generell im Unternehmertum beschäftigt sind. Ich freue mich auf Rückmeldung. Wie findet ihr dieses Format? Wie gesagt, die Links gibt es alle in den Shownotes und ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Bis dahin.
So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.